Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Diese Funktion, dass wir immer im Fernsehen kommen und Fußballtrainer sind, dass wir da drauf achten, bei allem Druck und bei allem, was herrscht, dass wir versuchen, angemessen mit den Schiedsrichtern umzugehen. Das ist sicherlich, aber da müssen wir uns immer an die eigene Nase fassen. Und dann natürlich immer auch, dass die Schiedsrichter halt diese enorme, also während dem Spiel, da haben sie natürlich schon eine enorme Macht, dass sie natürlich dann auch da versuchen, angemessen und im besten Wissen und Gewissen damit umzugehen. Aber sicherlich sind es Entwicklungen, die aber nicht isoliert auf den Fußball gesehen werden können, sondern die man so dann schon gesamtgesellschaftlich sehen muss.
Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Noch im Jahr 2020 konnte der Deutsche Fußballbund eine positive Bilanz vermelden. Die Vorfälle von Gewalt und Diskriminierung gegen Schiedsrichterinnen gingen laut Aussage des Verbandes zu diesem Zeitpunkt weiter zurück. Doch nun scheint es, als hätte sich im Umfeld der Pandemie die Situation verändert. Die Qualität der Gewalt auf den Sportplätzen hat sich nach Corona grundsätzlich verändert, sagt Taja Fester, Kriminologin an der Universität in Tübingen in einem Gespräch mit dem Sender NTV. Auch im Bundesland Thüringen, in dem der heutige Gast pfeift, sorgen mehrere tätliche Angriffe auf Sportfreunde für Entsetzen. Mit einem offenen Brief reagierte Martin Falk im Namen des Schiedsrichterausschusses des Kreisfußballausschusses Westthüringen auf die aktuelle Situation und fordert darin Vereine, Sportlerinnen, Zuschauerinnen und Eltern auf, respektvoll miteinander umzugehen. Über die aktuelle Situation der Unparteiischen auf den Plätzen des Amateurfußballs spreche ich heute mit Martin Falk. Glück auf, herzlich willkommen, Martin.
Ja, hallo, servus.
Du bist seit mehr als 16 Jahren Schiedsrichter. Wie kam es denn dazu?
Also, ich habe im Prinzip angefangen mit dem Fußballspielen. Als ich 6 Jahre war, war da im Prinzip in der E-Jugend in meinem Heimatverein, habe da wie jeder kleine Fußballer angefangen, jedes Wochenende, jeden Tag irgendwie zu kicken. Habe das gemacht, bis ich 16 Jahre war und habe dann gemerkt, Mensch, dein fußballerisches Talent reicht vielleicht nicht bis zur Bundesliga. Habe mich dann einfach für was anderes entschieden, fand das Thema Schiedsrichter schon immer extrem interessant, habe mich damit immer sehr viel auseinandergesetzt, habe schon früher auch immer gerne Verantwortung in der Mannschaft übernommen als Mannschaftskapitän, habe gerne Entscheidungen getroffen und da lag das einfach nahe, dass ich da mal mir die andere Seite anschaue, habe dann den Schiedsrichterschein gemacht und dann ja im Prinzip auch relativ zügig angefangen, da gleich da die Spiele zu übernehmen als Schiedsrichter.
Wie alt warst du, als du begonnen hast mit Schiedsrichter?
16.
Ist das früh, spät im Schnitt?
Ja, also mittlerweile ist es tatsächlich sogar fast ein bisschen spät. Also wir haben die ersten Schiedsrichter mittlerweile, die mit 13, 14 ihre Ausbildung machen. Je nachdem, wie talentiert und wie erfolgreich man ist und natürlich auch ein bisschen, wie viel Glück man auch hat, kann man relativ zügig in jungen Jahren da auch sehr viel erreichen. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch Schiedsrichter in der Neuausbildung aktuell, die auch schon fortgeschrittenerem Alter sind. Also deswegen, da gibt's die unterschiedlichsten Altersstrukturen.
Was meinst du mit Glück, wenn du sagst, dass man da auch, wenn man ein bisschen Glück hat, dass man da schnell vorwärts kommen kann?
Ach naja, das ist ja wie oft im Leben, ne? Man muss ab und zu immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und so ist es auch bei den Schiedsrichtern. Man braucht Talent, man braucht Engagement, man braucht den Willen und die Leidenschaft dafür, ja. Aber nichtsdestotrotz hilft es natürlich auch immer, wenn man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort irgendwie ist, von den richtigen Leuten gesehen und entdeckt wird, die richtigen Leute hat, die einen auch so ein bisschen unterstützen. Das hilft natürlich auch immer, klar.
Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die Interesse an der Schiedsrichtertätigkeit haben, wie wird man denn Schiedsrichter?
Ach, das ist im Prinzip ganz einfach. Also in jedem Kreisfußballausschuss in Deutschland hat man die Möglichkeit, über seinen eigenen Verein, über eine Kontaktperson im Schiedsrichterwesen, sich für Neuausbildung anzumelden. Das wird turnusmäßig 1 bis 2-mal in der Saison angeboten. Mittlerweile sind das Online-Kurse, aber auch Präsenztermine. Macht da im Prinzip eine kleine Ausbildung, muss eine Leistungsprüfung ablegen und dann kann man schon loslegen.
Das heißt also, Fortbildungseinheiten mit einer entsprechenden Prüfung und muss die regelmäßig wiederholt erweitert werden? Wie geht das dann weiter?
Genau, es gibt Qualifizierungsnachweise. Das heißt also, man muss jede Saison, muss man im Prinzip einen neuen Qualifizierungsnachweis ablegen. Das sind Sporttests, wo man bestimmte Leistungen auf der Laufbahn, auf dem Feld bringen muss. Es sind aber auch Regelüberprüfungen, die jedes Jahr natürlich neu abgefragt werden, weil sich ja logischerweise auch die Fußballregeln ändern. Wird immer zum Start einer Saison gemacht und ohne diese Auffrischung darf man dann auch in seiner eingeteilten Spielklasse nicht pfeifen.
Eingeteilte Spielklasse, wer und wie wird entschieden, in welcher Klasse du pfeifst? In welcher pfeifst du? Ich glaube Landesklasse, oder?
Genau, ich pfeife in der Landesklasse, das ist also die zweithöchste in Thüringen. Und ja, wie wird das entschieden? Im Prinzip, jeder, der eine Neuausbildung macht, fängt ganz unten an. Das heißt also, bei den kleinen Junioren bekommt dann die ersten Spiele, die immer zusammen mit einem Paten sind. Das heißt, man ist nie alleine, sondern bekommt die ersten Spiele immer mit einem erfahrenen Schiedsrichter, der einen begleitet. Das ist gerade für die jungen Schiedsrichter ganz, ganz wichtig. Ja, und dann kann man sich über viele Spiele, über gute Leistungen, kann man sich im Prinzip Saison für Saison dann in der Spielklasse steigern. Ja, und wer entscheidet das am Ende? Das entscheidet am Ende dann der zuständige Schiedsrichterausschuss. Da gibt es viele Kriterien über die Leistungsbereitschaft, über die Einsatzverfügbarkeit, aber natürlich, klar, die Leistung auf dem Platz ist am Ende die wichtigste und entscheidendste.
Gibt es dafür objektive Kriterien oder schwingt da immer was Subjektives mit? Also stell mir das ganz nicht so ganz einfach vor, so eine Schiedsrichterleistung zu bewerten?
Naja, schau, es soll natürlich möglichst objektiv sein, das ist ja klar. Ne? Letzten Endes ist es aber jeder Mensch, der einen anderen Menschen bewertet, immer einer Subjektivität auch unterbunden. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Ja? Es gibt die Schiedsrichterbeobachter, die einen Schiedsrichter am Ende eines Spiels bewerten. Der Bewertungsbogen ist natürlich sehr, sehr objektiv gestaltet, nach vielen Kriterien, in denen da Punkte vergeben werden. Aber nichtsdestotrotz macht das am Ende auch wieder ein anderer Mensch, der selbstverständlich die Einsicht oder die Sichtweise in manchen Dingen so hat. Und das würde vielleicht Person Y in der anderen Situation anders entscheiden. Ja? Deswegen eine gewisse Subjektivität schwingt immer mit. Letzten Endes ist es aber trotzdem ein repräsentatives Bild, wenn viele Schiedsrichterbeobachter einen Schiedsrichter beobachten, kommt immer ein Trend raus, der dann wirklich auch der Realität entspricht.
Ja, ist das in der Regel so, wie du es beschrieben hast, dass man sagt, man fängt so ein bisschen, nicht ein bisschen, oder man fängt mit Fußball an und landet dann irgendwo in der Schiedsrichterlaufbahn? Oder gibt es direkt auch diese direkt Schiedsrichtereinsteiger oder ist das eher nicht an der Tagesordnung?
Also es gibt natürlich beides, aber klar, die Mehrzahl sind die Leute, die irgendwie schon mal mit dem Fußballgeschäft in Berührung gekommen sind. Sei es als Fußballer selbst, sei es als Trainer, sei es als Elternteil von einem jungen Fußballer. Das ist natürlich schon der Klassiker. Die wenigeren kommen wirklich jetzt von außerhalb da rein in dieses System, weil man hat logischerweise weniger Berührungspunkte, man weiß weniger, was damit zu tun oder was da auch die Aufgaben sind. Deswegen die meisten kommen wirklich aus dem Fußball und wachsen dann in diese Aufgabe rein.
Damit ich Schiedsrichter bleibe, muss ich, glaube ich, auch jährlich eine Mindestanzahl von Spielen pfeifen. Ist das richtig?
Das ist richtig. Es sind 15 Spiele pro Saison, die man ablegen muss, damit man weiter auch als Schiedsrichter für den jeweiligen Verein anerkannt wird.
In der Bundesliga ist, glaube ich, da gibt es eine aktuelle Diskussion mit 47 Jahren Schluss. Gibt es in anderen Ligen eine derartige Altersgrenze oder ist das nur für die Bundesliga so festgelegt?
Das ist sicherlich von Landes zu Landesverband unterschiedlich. Bei uns in Thüringen gibt es auch Altersgrenzen in der Verbandsliga, das heißt also in der höchsten Spielklasse in Thüringen, hat man auch ab einem gewissen Alter scheidet man dann automatisch aus. Aber na klar, je tiefer man geht und je weiter man im Amateurfußball in die Kreisklassen geht, auch da haben wir unsere Schiedsrichter teilweise unterwegs, die jenseits der 70 sind. Also, und das ist auch gut so.
Ne? Was ist in der Verbandsliga das Alter, wo es Schluss ist, wäre?
Ich glaube, es ist 46. Bin mir jetzt nicht ganz genau sicher, aber 46, 47, ich habe es nicht ganz genau auf dem Schirm.
Stand heute haben wir in Thüringen jetzt, um Beispiel zu machen, sicherlich ist in anderen Ländern punktuell anders, aber die grundsätzliche Tendenz dürfte ja ähnlich sein, haben wir in Thüringen derzeit ausreichend Schiedsrichter, um den Spielbetrieb abzusichern?
Nein, haben wir nicht. Also die Tendenz ist sicherlich in den anderen Bundesländern gleich. Ich kann natürlich jetzt nur für Thüringen oder auch im speziellen Fall für Westthüringen, was jetzt mein Wirkungsbereich ist, reden. Also die Zahl ist natürlich zu stark rückläufig. Wir haben jetzt schon Wochenenden, an denen wir die Spiele nicht mehr alle besetzen können. Wir haben Ligen, die wir vor 3-4 Jahren noch mit Schiedsrichterassistenten ausstatten konnten, wo mittlerweile die Schiedsrichter aber alleine unterwegs sind. Und wir haben teilweise Juniorenbereiche, gerade was die ganz Kleinen angeht, wo wir mittlerweile gar keine Spiele mehr besetzen, weil wir es einfach vom Schiedsrichterwesen und von der Anzahl der Schiedsrichter gar nicht abdecken können.
Was bedeutet das für die Juniorenspieler, wo kein Schiedsrichter dabei ist? Wird das dann ein Trainer, ein Elternteil oder wie wird das dann gemacht?
Ja, also das ist Option 1, dass es ein Trainer übernimmt, dass es vielleicht ein ehemaliger Schiedsrichter irgendwie übernimmt, der gerade auf dem Sportplatz zufällig rumturnt, ja, oder dass das Spiel ausfällt im Worst Case. Ja, auch das passiert aber jedes Wochenende, dass die Spiele ausfallen mittlerweile, weil wir nicht genügend Schiedsrichter haben.
Wenn ich mir die Bilder des Thüringer Fußballverbandes von den jährlichen Qualifizierungen anschaue, da wird ja regelmäßig gezeigt, wie sich die Schiedsrichter fortbilden und was dort alles gemacht wird. Dann entsteht der Eindruck, dass das eine sehr maskuline Tätigkeit ist, beziehungsweise eine sehr männerdominierte Szene. Und wenn ich mir den Schiedsrichterausschuss des KFA Westthüringen angucke, ist der, glaube ich, auch zu 100% männlich. Gibt es hier ein Problem? Und wenn ja, warum?
Also als Problem würde ich es nicht sehen. Es ist natürlich eine irgendwie natürliche Entwicklung, dass der Männerfußball irgendwie immer stärker im Fokus stand. Aber auch hier merken wir natürlich auch den Trend der letzten Jahre. Wir haben ganz viele sehr motivierte, sehr engagierte junge Damen, die mittlerweile auch im Schiedsrichterwesen bei uns in Westthüringen tätig sind, die auch erfolgreich tätig sind und die jetzt auch im Winter stehen wieder viele Lehrgänge auf Landesebene an, die da auch wieder extra gesichtet werden. Also klar, es ist eine eher männerdominierte Geschichte, heißt aber nicht, dass das in irgendeiner Form nicht durchlässig wäre. Also jede Dame hat genauso die Möglichkeit und die gleichen Voraussetzungen mit Leistung, mit Engagement auf sich aufmerksam zu machen. Das ist also nicht so, dass man sagt, okay, hier gibt es ein Problem. Das würde ich nicht so sehen, nein. Aber es ist sicherlich eine natürliche Entwicklung, ja, wie es in vielen Sportarten aber auch ist. Ne?
Du bist Mitglied im FSV Reinhards. Brunn. Vielleicht ganz kurz, was zeichnet diesen Verein aus?
Ja, was zeichnet diesen Verein aus? Ich bin da Mitglied, weil ich aufgewachsen bin in Friedrichroda. Das ist also eine Kleinstadt im Thüringer Wald. Und ja, das ist einfach mein Verein. Ja, das heißt, ich pfeife für diesen Verein, weil ich dort heimisch bin, weil ich dort aufgewachsen bin und weil es mir einfach wichtig ist, da auch diese Heimatverbundenheit auch zu zeigen und mache das auch ganz gerne.
Wie finden denn Verein und Schiedsrichterinnen zusammen? Es gibt Schiedsrichter wie du, die im Prinzip gefühlt ihr ganz Karriere als Schiedsrichter für den gleichen Verein pfeifen und dann gibt es auch Schiedsrichterinnen, die quasi fast jedes Jahr einen neuen Verein. Sind das dann regionale Gründe wie bei dir? Sind das finanzielle Gründe? Was bindet denn ein Schiedsrichter an ihren Verein? Bei dir ist es so, du hast dort offensichtlich mit Fußballspielen begonnen und dadurch ist die Bindung gleich entstanden. Aber ansonsten, wer der jetzt nicht selbst Fußball gespielt hat, ein Verein, da gibt es ja keine feste Bindung zwischen Schiedsrichter und Verein.
Das stimmt. Also es ist erstmal so, dass jeder Schiedsrichter einen Verein braucht. Ohne dem kann er kein Schiedsrichter werden. Ja, und was bindet einen Schiedsrichter? Du hast es eben schon selber richtig gesagt. Bei mir ist es sicherlich das Thema einfach der Verbundenheit aufgrund der langjährigen Mitgliedschaft, aufgrund dass ich im gleichen Ort wohne. Aber es gibt natürlich auch Schiedsrichter, die erstens umziehen und sich einen neuen Verein suchen müssen. Ja, aber dann gibt es natürlich auch Schiedsrichter, oder es gibt umgedreht, wir zäumen es anders auf, es gibt Vereine, die natürlich mittlerweile auch um Schiedsrichter werben mit finanziellen Anreizen, weil die Vereine natürlich ein gewisses Schiedsrichter-Soll erfüllen müssen, ohne dem sie, wenn sie es nicht erfüllen, eine Strafe zahlen müssen. Und da gibt es natürlich mittlerweile Vereine, die sagen, hey, ich zahle dir Summe X, wenn du für mich pfeifst, du kriegst dafür noch das, das und das und dafür erfüllst du mir mein Schiedsrichter-Soll und ich spare mir die Strafe. Das gibt es natürlich auch.
Wie entsteht diese Anzahl der Schiedsrichter, die ein Verein braucht? Wie wird die berechnet? Nach Liga oder nach Mannschaft?
Nee, das wird berechnet an den Mannschaften, die im Spielbetrieb teilnehmen. Das heißt also, man muss für jede Männermannschaft einen Schiedsrichter stellen, also und auch mittlerweile für jede Jugendmannschaften, die im Spielbetrieb tätig ist. Das heißt also, je mehr Mannschaften du hast, das heißt gerade größere Vereine in den Ballungsgebieten, sage ich mal so, gerade größere Vereine, die wirklich viele Mannschaften stellen, müssen dementsprechend auch viele Schiedsrichter stellen. Und da geht natürlich auch dann der Wettbewerb unter den Mannschaften los, was mittlerweile die Schiedsrichter angeht.
Hältst du das für eine gute Lösung? Eine Alternative wäre ja, was immer mal so in diskutieren. Meist kommt das aus der Richtung der Vereine, die eventuell ein Schiedsrichterproblem haben. Man könnte ja alternativ sagen, die Verortung der Schiedsrichter findet beim Verband statt. Also dass keine Vereinsverbindung stattfindet, sondern der Verband kümmert sich um Schiedsrichter, finanziert die Schiedsrichter und stattet dann die Spiele damit aus. Warum ist das aktuelle Modell bei den Vereinen, die zu binden, die Schiedsrichterinnen, die bessere Lösung?
Ja, weil so sichergestellt wird, dass man jemanden hat, der im Prinzip sich darum kümmert, dass auch Schiedsrichter wieder kommen. Ne? Also, weil am Ende sind wir dafür da, um von den Vereinen die Spiele abzusichern. Ja? Wir machen das ja für die Vereine. Wir machen das ja nicht für uns selbst, natürlich ein Stück weit, weil es unser Hobby ist. Aber am Ende des Tages sichern wir Schiedsrichter den Spielbetrieb der einzelnen Vereine ab, dass die ihre Mannschaft im Spielbetrieb, in den Spielbetrieb schicken können. Wenn das jetzt bei einem übergeordneten Verband angesiedelt wäre, wäre die Schiedsrichteranzahl sicherlich viel niedriger. Ja, weil dann natürlich die Vereine ein Stück weit aus ihrer Pflicht genommen werden, sich um die eigene Absicherung des Spielbetriebs zu kümmern. Ne? Weil es gibt natürlich Schiedsrichter, wie ich und wie die Großzahl, die das machen, weil es das Hobby ist und weil sie es gut und gerne machen. Aber es gibt natürlich auch Schiedsrichter, die es machen mit den 15 Spielen pro Jahr, damit der Verein eben keine Probleme kriegt. Und deswegen würde man das dort ausgliedern. Glaube ich, hätten wir noch weniger Schiedsrichter als ohnehin schon.
Wenn ich alles richtig gefunden habe, bist du Anfang 30, du bist Vater und du bist in der Tourismusbranche in einer verantwortungsvollen Tätigkeit. Wie bekommst du das und diese Begeisterung für die Schiedsrichtertätigkeit, dieses Hobby, wie bekommst du das unter einen Hut? Denn die Anzahl der Spiele und wenn du eben an die Landesklasse gebunden bist, da ist ja schon ein bisschen Zeit zu investieren.
Ja, das ist so. Also man für ein Landesklasse-Spiel, und Landesklasse heißt eben ganz Thüringen in meinem Fall. Das heißt, das Spiel kann im glücklichsten Fall 10 Minuten von mir entfernt sein. Das kann aber auch 2 Stunden Autofahrt an der sächsischen oder niedersächsischen Grenze sein. Das geht auch. Dementsprechend Zeit muss man natürlich schon investieren. Das ist ganz klar. Ja, wie kriege ich das unter einen Hut? Es bedarf natürlich einer Selbstdisziplin. Es bedarf einer Organisation. Logischerweise steht meine Tochter immer an erster Stelle. Aber letzten Endes bin ich ja auch nur derjenige Mensch, weil ich eben auch mein Hobby so gerne mache, weil ich meiner Arbeit auch gerne nachgehe. Und wenn man sich gut organisieren kann und wenn man weder das eine noch das andere übertreibt, dann ist das schon alles machbar.
Nun gilt es ja, neben den problematischen Dingen, auf die wir gleich zu sprechen kommen müssen, auch so ein wenig Begeisterung für diese Tätigkeit als Schiedsrichterin oder Schiedsrichter zu erzeugen. Gibt es denn einen finanziellen Mehrwert bei der Ausübung dieser Tätigkeit?
Ja, es gibt natürlich einen finanziellen Mehrwert. Das heißt, jeder Einsatz wird vergütet als Schiedsrichter, egal ob man ein E-Jugendspiel von 16 kleinen 8- oder 7-jährigen Jungs pfeift oder ob man in der höchsten Liga in Thüringen unterwegs ist. Das ist vollkommen egal. Jeder Einsatz wird vergütet mit unterschiedlichen Honoraren. Letzten Endes ist das Schiedsrichtersein aber trotzdem ein Ehrenamt. Ja, also was man bekommt, ist nicht mehr als eine Aufwandsentschädigung für die Zeit, die man investiert. Also reich werden, ich sag mal im Amateurbereich, wird man sicherlich nicht davon. Ja, das heißt, es braucht immer einfach auch die Lust und die Laune dahinter. Das jetzt rein wegen des Geldes zu tun, das ist sicherlich nichts in der Sache, weil auch da würde dann auch die Qualität einer Spielleitung sicherlich drunter leiden.
Du hast gerade gesagt, es könnte auch sein, dass du nur 10 Minuten von deinem Wohnort weg eingesetzt wirst. Gibt es dort irgendwie Grenzen, wo man eingesetzt wird oder nicht eingesetzt wird? Hat das was mit dem Verein, aus dem man kommt, zu tun? Also kann jetzt ein Schiedsrichter, was weiß ich, der, ich sage jetzt mal, das heißt, Jena angesiedelt ist, kann ja ein Spiel von Rot-Weiß Erfurt pfeifen, oder würde man darauf achten, dass das so nicht funktioniert?
Also es gibt natürlich ein paar regionale Restriktionen, sag ich mal. Das heißt also, wenn jetzt in dem Landesklassebereich, wenn da eben Mannschaften aufeinandertreffen, zu dem regionalen Verbund ich gehöre und gegen einen regionalen Verbund aus einem benachbarten Kreis, werde ich als Schiedsrichter im Normalfall dort nicht eingesetzt. Ja? Das heißt, es wird da schon darauf geachtet, dass man da wirklich auch auf dem Papier die Unparteiigkeit oder Unparteilichkeit, dass man das wahrt. Aber es gibt da auch Ausnahmen, keine Frage. Weil eben das Schiedsrichter soll oder weil wir eben so wenige Schiedsrichter haben, kann es eben auch passieren, dass du als Schiedsrichter auch bei Spielen eingesetzt wirst, wo du auf dem Papier normalerweise sonst nicht berücksichtigt werden würdest. Ja? Und um auf dein Beispiel vielleicht zurückzukommen, kann ein Karlsruher Jena-Schiedsrichter bei Rot-Weiß Erfurt pfeifen? Ja, kann er. Ja, die Frage ist aber auch da natürlich, weil wir Schiedsrichter ja auch immer ein Teil der Öffentlichkeit sind und auch im medialen Interesse stehen, ob das schlau wäre, wenn man das so macht. Das ist die andere Frage, aber vom Prinzip wäre das schon möglich. Ja.
Wenn du jetzt so die Erfahrung, die du gemacht hast, wie gesagt, sofort kommen wir zu den Negativen, ich will aber trotzdem nochmal, es wird sicherlich auch von den Vereinen viele sich um die Schiedsrichter bemühen. Ihr kommt an die Sportplätze, wer dort empfangen. Gibt es da so positive Beispiele, die du in der Vergangenheit erlebt hast, um die auch mit da zu stellen?
Ach, vielleicht sollte man das allgemein sagen. Die negativen Dinge, das ist natürlich wie immer in unserer Gesellschaft, aber auch die negativen Dinge fallen immer mehr auf als die positiven, obwohl die negativen Dinge meistens in der Minderheit sind. Ja? Und so ist es ja bei uns auch. Das heißt also, in 90% der Fällen gibt es sehr vorbildliche Vereine, gibt es sehr vorbildliche Spieler. Kommen wir zu Sportplätzen, wo wir auch herzlich willkommen werden, wo für uns Schiedsrichter viel getan wird. Ja. Aber es gibt eben auch die Negativbeispiele und das sind aber natürlich dann die, die dann immer auffallen, ja, und wo man drüber berichtet. Aber das ist ja wie oft im Leben, ja, wo berichtet man über die positiven Dinge recht wenig, über die negativen Dinge berichtet man eben dann doch mehr.
Du bist nicht nur Schiedsrichter, sondern du bist auch ehrenamtlich im Schiedsrichterausschuss des KFA, Kreisfußballverbandes, wollte ich gerade sagen, KFA.
Kreisfußballausschuss,
genau. Westthüringen aktiv. Was sind die Aufgaben dieses Ausschusses und deine im Speziellen?
Also der Kreisschiedsrichterausschuss ist natürlich verantwortlich für die Schiedsrichter im Kreis. Man kann das ganz vereinfacht mit einer Regierung im Land vergleichen. Ja, also es gibt da einen Obmann, der als Chef die Geschicke der Schiedsrichter im Prinzip leitet. Darunter gibt es mehrere Ausschussmitglieder, die sich eben für verschiedene Bereiche einfach verantwortlich fühlen. Ja, da gibt es hier einen, der das Thema Jugendförderung bei sich hat. Da gibt es einen Lehrwart, der im Prinzip der Regelhüter ist. Es gibt jemanden, der für die Schiedsrichterbeobachter zuständig ist und meine Aufgabe ist es, das ganze Thema Öffentlichkeitsarbeit zu bearbeiten, was unseren Social Media Auftritt, was Homepage Auftritte, was Zeitungsartikel etc. angeht, was aber auch noch meine Aufgabe ist, ist das Thema Schiedsrichteransetzung im Jugendbereich. Das heißt, ich schaue eben jede Woche, dass die ganzen Jugendspiele mit Schiedsrichtern besetzt werden und merke es eben dann auch selbst in meiner täglichen Arbeit, dass da ja einfach zu wenig Schiedsrichter da sind.
Letzte Frage zu dir und dem Schiedsrichterwesen. Hast du eigentlich als Fußballfan auch einen Lieblingsverein oder schaust du als Schiedsrichter Fußball immer ein wenig aus einer anderen Perspektive?
Es ist beides. Natürlich habe ich einen Lieblingsverein und ich im Amateurbereich darf den ja auch offiziell und offen kundtun, weil ich nie in Ligen pfeifen werde, wo mir das zum Verhängnis gemacht wird, wenn ich das sage. Ja. Aber es ist natürlich auch so, dass du als Schiedsrichter, wenn du Profispiele schaust, wenn du Bayern gegen Dortmund schaust, ja, egal ob das Herz für den einen oder den anderen Verein schlägt und es passieren Schiedsrichterentscheidungen, dann hast du schon manchmal auch den Blick und sagst, Mensch, das wäre zwar gegen meine Mannschaft gewesen, aber die richtige Entscheidung war das jetzt nicht. Gell? Also bestes Beispiel Champions League gestern Abend, das ist ein super Beispiel dafür, ja, wo man auch als Bayern-Fan sagen muss, also wenn das kein klarer Handelfmeter war, dann weiß ich auch nicht.
Darf ich da nochmal nachfragen, was ist dein Lieblingsverein?
Ich bin Bayern-Fan.
Du ganz, bist Bayern-Fan.
Ganz klar und deutlich, ja.
Okay, dann lass uns zu dem Thema offener Brief kommen. Aber zuvor, es ist passt ganz genau, vor 10 Jahren wurde in den Niederlanden ein Linienrichter bei einem Nachwuchsspiel von 5 Jugendlichen totgeprügelt. Danach wurde der Erfurter Schiedsrichter Lars-Erik Eichhorn von der Thüringer Allgemein befragt, wie sich die Situation so in Thüringen, also in seinem Einsatzgebiet, darstelle. Und da sagte er, keiner muss sich hier fürchten, ein Spiel zu pfeifen, wie es vielleicht vereinzelt in Berlin, Bayern oder im Ruhrgebiet der Fall sein kann. Würdest du dieses Zitat heute, also 10 Jahre später, auch so formulieren?
Nee, würde ich nicht. Und das würde der Lars-Erik Eichhorn bestimmt auch selber nicht mehr so formulieren. Ja, weil die Zeiten sind mittlerweile andere. Das ist leider tatsächlich so. Und das ist ja auch das, was ich auch in meinem offenen Brief geschrieben habe. Wir haben alleine in dieser Saison, ja, das heißt, die Saison hat Anfang August angefangen, wir reden jetzt von 3 bis 4 Monaten, allein in dieser Saison schon 3 bis 4 tätliche Angriffe auf Schiedsrichter gehabt. Ja, das heißt also, das Zitat ist da leider in der Realität widerlegt. Man muss mittlerweile damit rechnen, so hart und so schlimm das klingt. Man muss damit rechnen, dass es zu zumindest Gewaltandrohung auf den Sportplätzen kommt. Wie gesagt, in 90% der Fällen wird es nicht passieren und es gibt sehr, sehr vorbildliche Vereine und Spieler, aber das Risiko ist auf jeden Fall da.
Das Werner-Bergmann-Stadion in Hildburghausen trägt den Namen eines FIFA-Fußballschiedsrichters aus der Stadt. Dem Andenken dürfte nicht nur der aktuelle Zustand der Anlage nicht mehr so ganz gerecht werden. In jedem Fall steht der widerwärtige Angriff auf einen Schiedsrichterfreund am Kunstrasen im völligen Widerspruch zu den Werten von Werner Bergmann. Was konkret passierte in Südthüringen und Hildburghausen für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht aus Thüringen kommen und die Situation nicht mitbekommen haben?
Ja, also die Frage zu beantworten fällt mir schwer, weil ich selbst nicht dabei war. Das heißt, ich kann auch nur das berichten, was aus den Medien geschrieben wurde, was in Schiedsrichterkreisen intern erzählt wurde. Das heißt, einen genauen Tathergang möchte ich jetzt nicht beschreiben, weil ich, wie gesagt, ich war selbst nicht dabei. Was ich beschreiben kann, ich habe selbst schon in Hildburghausen gepfiffen, ist gar nicht so lange her, war erst im Frühjahr dieses Jahr, kenne also die Anlage, kenne die Wege sehr gut. Und es handelt sich da um einen Kunstrasenplatz, wo eben ein Spiel stattfand und die Schiedsrichter wohl, so mein Kenntnisstand, auf dem Weg, beziehungsweise ein Schiedsrichter auf dem Weg vom Kunstrasen zum Sportlerheim, da läuft man eben gute 100 Meter, tätlich angegriffen wurde. Ja, das ist dort passiert. Es konnte dort passieren, weil dort viele Zuschauer auf einem sehr, sehr engen Platz zusammenkommen, weil das eben ja typisch Kunstrasen wie eine Art Käfig angelegt ist. Ja, aber was genau passiert ist, müsste man die fragen, die dabei waren.
Auf jeden Fall wird es medial ja sehr stark besprochen, weil der Schiedsrichterassistent sehr mit den Folgen zu kämpfen hat und aktuell auch in mehreren Interviews zitiert wird, dass für ihn eine Fortführung seiner Schiedsrichtertätigkeit nicht zu denken ist und in der Folge eben auch der Verein vor das Sportgericht zitiert wurde und dort mit einer Geldstrafe von 2.500 Euro belegt worden ist. Das ist eine Höhe, die auffällig ist, die nicht so häufig ausgesprochen wird, aber ich glaube, selbst mit dieser Höhe kann all diese Unsicherheit und die Nachdenklichkeit bei allen Schiedsrichtern nicht behoben werden. Also ich glaube schon, dass diese Situation, ja, Schock trifft es vielleicht nicht, aber schon sehr erschüttert hat die Schiedsrichter in Thüringen.
Absolut, weil es natürlich, ja, man kannte es, und das ist auch, glaube ich, das, was in dem Zitat vorhin vorgekommen ist, man kannte es ja leider schon aus Gebieten wie, ich sag mal, Berlin, Frankfurt oder München. In Thüringen hatten wir sowas dieser Krassheit hatten wir es ja nicht. Ne? Und natürlich ist dann so, wenn die Einschläge näher kommen, ja, und wenn man das als erstes, man denkt immer, es ist weit weg, aber sobald es vor der eigenen Haustür passiert, dann schreien natürlich alle auf, ja, obwohl es auch schon früher hätte in Thüringen passieren können. Und ja, ob die Summe jetzt zu Recht zu hoch oder noch zu niedrig ist, also was lässt sich einen Menschen leben oder was lässt sich eine Psyche eines Menschen, der danach vielleicht auch Angst hat, der verletzt ist, sowohl körperlich als auch seelisch, was lässt sich das mit Geld aufwerten? Ja, also deswegen ein Urteil über die Geldsumme zu fällen, finde ich schwierig. Ja,
es gibt aber weitere Vorkommnisse, auch in deinem Zuständigkeits, die letztendlich dann auch nochmal dich bewegten zum Verfassen des offenen Briefes. Das sind drei Vorkommnisse in Westthüringen.
Also wir hatten drei Vorkommnisse, die vom Sportgericht behandelt wurden. Hier handelt es sich, ohne jetzt jeden Einzelnen wirklich detailliert darzustellen, hier handelt es sich einfach um Gewaltandrohungen auf Schiedsrichter, gerade aus dem Zuschauer- und Trainerbereich, die wirklich zutiefst persönlich diffamierend waren, wo man auch wirklich Angst haben musste, dass aus den Wortmeldungen oder aus den Beleidigungen tatsächlich auch Taten werden. Es handelte sich aber auch tatsächlich um einen tätlichen Angriff auf einen jungen Schiedsrichter, der bei einem Jugendspiel, doch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, von einem Trainer tätlich angegriffen wurde, nachdem er einen Spieler des Platzes verwiesen hat. Und ja, jetzt als letztes, und das war dann auch der letzte Auslöser für den Brief, traf es dann direkt bei uns um die Ecke einen sehr, sehr erfahrenen Schiedsrichter, der ebenfalls von einem Zuschauer tätlich angegriffen wurde, auch da zur Kontrolle ins Krankenhaus musste, ob da nicht was Schlimmeres passiert ist. Das waren so die Vorfälle, die in der letzten Zeit gerade in unserem Bereich vorgefallen sind.
Und jetzt hast du auf der KFA-Seite einen offenen Brief veröffentlicht, der TFV hat das veröffentlicht, verschiedene Nachrichtenportale haben das veröffentlicht. Was ist eure Forderung in dem offenen Brief oder mit welcher Zielstellung habt ihr den formuliert?
Ja, also mit welchem Ziel sind wir da rangegangen? Wir sind mit dem Ziel rangegangen, erstmal eine Stimme zu haben. Ja, das heißt also, wir wollten erstmal gehört werden. Das ist uns deutlich gut gelungen. Und wir sind Forderung. Was heißt Forderung? Also, das habe ich ja auch in dem Brief geschrieben. Wir fordern jetzt nicht irgendwelche Sofortmaßnahmen. Ja, also wir fordern weder, dass jetzt, wir fordern keine Schiedsrichter zum Streik auf, wir fordern nicht, dass auf einmal der Schiedsrichter doppelt so viel Geld bekommen müsste für seine Tätigkeit, weil all das wird Probleme nicht lösen. Sondern das Einzige, was Probleme lösen wird, ist einfach das Thema, man muss miteinander wieder auf eine Basis zurückkommen, die ja das Fußballspielen, die den Sport generell ausmacht. Das heißt Fairplay, das heißt Respekt, das heißt Wertschätzung. Das sind Themen, die wichtig sind. Und das sind auch nur, und unsere Ansicht ist eben auch, dass nur so diese Probleme auch gelöst werden können. Viel mit den Menschen reden, viel in den Dialog treten, auch den Leuten erklären, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Ja, auch wir Schiedsrichter sind keine Götter, wir machen auch Fehler, das gehört aber dazu. Die Spieler machen mindestens genauso viele, wenn nicht mehr Fehler in einem Spiel als wir Schiedsrichter. Aber, und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, bei uns fällt es eben auf. Ja, wenn ein Spieler einen Fehlpass schlägt, dann ist das normal, das passiert. Ja. Wenn wir natürlich eine Entscheidung treffen, dann unterbrechen wir damit das Spiel. Wir legen uns in dem Moment auch fest, dass man die Situation so und so bewertet hat. Und das ist dann meistens zu 50% für die jeweilige Mannschaft natürlich immer falsch. Ne? Und deswegen ist es einfach schwierig, da jetzt wirklich eine Forderung draus zu basteln, sondern was wir wollen und was auch meine Intention dahinter war, ist einfach, dass man das Auge drauf lenkt, dass man drauf schaut, wie geht man miteinander um, dass man sich auch mal selbst hinterfragt, Mensch, die moralische Latte, die ich an andere anlege, lege ich die bei mir selbst auch an, ja. Und so ein bisschen einfach dieses sich selbst hinterfragen, das ist eigentlich so der Ziel oder das Ziel gewesen.
Die Reaktion auf den Brief von den Schiedsrichterkollegen nehme ich an, durchweg positiv und
Ja,
unterstützend.
genauso, durchweg positiv, ja.
Von Vereinen, insbesondere betroffenen Vereinen, also den Vereinen, die letztendlich bei denen die Dinge vorgefallen sind, gibt es da eine Reaktion?
Ja, von den Vereinen haben wir jetzt, da konnte ich nur teilweise Reaktionen messen. Eben das, was man so über Social Media jetzt mitbekommt, was man auch in den Gesprächen jetzt nach dem Brief, also wo ich jetzt schon wieder selbst bei Fußballspielen unterwegs war. Auch die Vereine sind natürlich dem Ganzen sehr, sehr positiv gegenüber. Ja, auch die sehen das natürlich so wie wir. Und auch die Vereine unterstützen die Schiedsrichter zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil. Ja, aber es gibt eben immer die schwarzen Schafe, sei es bei den Vereinen, sei es bei den Zuschauern, sei es bei den Spielern. Die dann eben auch eine Vereinsarbeit zunichte machen können. Ja, ein Verein kann sich die größte Mühe geben, wenn dann ein Zuschauer vom Verein eben da dabei ist, der eben sich da nicht hält, dann, und das ist jetzt wie in Hildburghausen, ja, man mag dem Verein ja gar keinen riesengroßen Vorwurf machen, aber es ist dann eben so, dann stehst du eben im Mittelpunkt und wirst eben dafür dann auch belangt, ja.
Und seitens des Verbandes ist zumindest der Brief mit kommuniziert worden?
Genau, der Brief ist kommuniziert worden. Auch da habe ich mit dem Verbandsschiedsrichterobmann sprechen können, auch mit Ausschussmitgliedern aus dem Verbandsschiedsrichterausschuss, die das ebenfalls sehr, sehr positiv aufgenommen haben. Und auch jetzt in Folge nicht nur des Briefes, sondern natürlich auch der Entwicklung der letzten Wochen und Monate und Jahre, eben auch da jetzt weiterführende Dinge machen wollen. Ja, sei es Projektgruppen, sei es Projektarbeiten zum Thema Gewaltprävention, Diskriminierung, Beleidigung. Also da wird sicherlich jetzt noch das eine oder andere geschehen. Was jetzt aber nicht nur allein durch meinen Brief kommt. Es hat einfach aber natürlich offene Türen aufgeschlagen, sag mal so.
Ich habe mir die sozialen Medien und die Kommentare ein wenig angeschaut und vielleicht zweieinhalb Mal herausgezogen. Da sagt ein Nutzer, ich wünsche mir, dass noch mehr Initiative von ganz oben erfolgt und nicht nur einzelne Fußballkreise zu einem respektvolleren Umgang aufrufen. Er lobt euch oder dich dann auch sehr für den Brief. Ist dieser Gedanke der Initiative von ganz oben aber nicht bereits umgesetzt, also an Appellen, an Plakaten, an Videos? Da fehlt es doch eigentlich nicht. Was fehlt, ist jetzt der Respekt am Platz, also das Mitwirken der anderen, wenn dort jemand austickt, den auch zurückzuhalten. Daran fehlt es doch also an der konkreten Umsetzung, oder?
Genau, würde ich dir zustimmen. Also es gibt sicherlich auch vom Seiten des DFB, von Seiten der Regionalverbände, gibt es natürlich schon diverse Aktionen, es gibt viele Schulungen, es gibt viele Dinge, die da gemacht werden, damit man eben solchen Themen vorbeugt. Aber letzten Endes, wir arbeiten hier mit Menschen. Ja, und der Mensch tickt nun mal so, wie er tickt. Und das heißt, du kannst die schönsten Aktionen planen, du kannst die schönsten Aktionen durchführen. Wenn derjenige, der zu solchen Aktionen nicht bereit ist, sie aufzunehmen, wenn der sich da einfach gegen wehrt, dann hast du keine Chance. Ja, und es braucht einfach die große Masse, die große Masse, die uns gegenüber positiv gestimmt ist, die auch wenn mal Fehler passieren, trotzdem nicht persönlich beleidigend, sondern immer noch sachlich kritisierend sind. Die braucht es und die müssen auf die kleine, aber laute Menge einwirken. Und das ist eigentlich, nur so kann es funktionieren, denke ich.
Ja, also natürlich bilde ich jetzt nicht die Menge der Rückmeldung ab. Also die sind überwiegend positiv, hast du ja wirklich beschrieben. Deswegen sucht man ein bisschen, wo kann man mal was anderes finden. Und hier ist ein Kommentar, der heißt wieder sinnloser Appell. Und die Verbände haben doch schon lange vor den Vereinen kapituliert. Hier hieß es mal, dass für jedes das gemeldete Team mindestens ein Schiri vom Verein gemeldet werden muss. Wurde nicht eingehalten, es wurde ermahnt und letztendlich waren es leere Drohungen, dass man dann Mannschaften abmelden muss. Auch wenn das jetzt nicht konkret was mit dem Anliegen zu tun haben, aber das ist doch nicht ganz richtig so. Also wenn ich nicht genug Schiedsrichter habe, gibt es auch eine entsprechende Strafe, oder?
Absolut, ja. Also das ist so. Wenn das Schiedsrichtersoll nicht erfüllt ist, gibt es Geldstrafen, die werden auch durchgesetzt. Die wurden sicherlich während der Corona-Zeit wurde da jetzt natürlich auch ein bisschen, wurde das etwas vorsichtiger gehandhabt, weil auch wir Schiedsrichter ja das Miteinander suchen, ja, und nicht in einer Zeit, wo sowieso kein Fußball gespielt werden konnte, da noch Strafen verteilen wollten, ja. Aber das als sinnlosen Appell zu bezeichnen, dem würde ich natürlich sofort widersprechen, weil jeder Appell in diese Richtung ist sinnvoll. Ja, sei es vom kleinsten Schiedsrichter aus Westthüringen oder sei es von einem Bundesliga-Schiedsrichter, der jede Woche in München, Dortmund oder Hamburg zu Gast ist. Also in die Richtung ist jeder Appell sinnvoll.
Ein letzter Beitrag, den du nicht kommentieren musst, aber den ich nur kommentieren will, der lautet: Die Vergewaltigung der deutschen Sprache durch dieses Gender, nee, durch diese Genderei tut mir genauso weh wie die Beleidigung auf dem Sportplatz. Ansonsten würde ich das unterschreiben. Also wer einen körperlichen Angriff oder eine Beleidigung auf dem Sportplatz mit dem Gendern vergleicht oder gleichsetzt, zeigt vielleicht eigentlich auch, wo das Problem liegt und benötigt daher keinen wirklichen Kommentar. Nach dem Brief, wie geht's denn jetzt weiter? Also ihr habt jetzt den Brief veröffentlicht, der ist präsent. Wir diskutieren über die ja furchtbaren Dinge, die da passiert sind. Aber was erwartest du jetzt konkret von den Vereinen und von den Verbänden? Eine Diskussion, ein Appell, eine Schulung, also was konkret, also damit dieser offene Brief nicht irgendwie in einem Jahr, naja, da gab es mal einen offenen Brief, also was wünschst du dir, was jetzt konkret passiert?
Also man muss natürlich realistisch sein, das heißt also, es wird nicht von heute auf morgen, werden sich die Dinge nicht um 180 Grad wenden, so realistisch muss man natürlich schon auch sein. Was wir aber erwarten oder was wir teilweise auch erhoffen, ist eben einfach, dass jetzt die Vereine anfangen, natürlich erstens höhere Sicherheitsstandards für Schiedsrichter zu gewährleisten auf den Plätzen. Das heißt, jeder Verein muss Ordner stellen bei einem Platz, muss ein Ordnerbuch führen, muss einfach, der gastgebende Verein ist immer für die Sicherheit des Schiedsrichters zuständig. Da erwarten wir natürlich auch einfach eine absolute Anpassung, eine absolute Steigerung, dass Schiedsrichter eben nicht mehr auf dem Weg vom Sportplatz zum Sportlerheim, und das ist nun mal auf unseren Amateursportplätzen manchmal auch nicht gleich um die Ecke, angegriffen werden. Wir erwarten einfach von jedem Einzelnen, so wie ich es im Brief geschrieben habe, von jedem Einzelnen, sei es Spieler, sei es Trainer, sei es Fan, sei es Elternteil, erwarten wir einfach, dass man sich an seine eigene Nase fässt, ja, und dass man sich überlegt, hey, möchte ich denn so behandelt werden, wie ich gerade den Schiedsrichter behandle, ja, das sind die Dinge, die wir erwarten, und daraus, wenn diese Maßnahmen, das heißt also, wenn die Vereine schauen, dass es einfach mehr Sicherheit gibt, ja, wenn jeder selber auch bei sich anfängt, dann ist eben auch ein normales Miteinander wieder möglich, weil Fußball wird immer eine Sportart der Emotionen sein, ja, und am Schiedsrichter werden sich immer die Gedanken oder wird sich's immer streiten, und das ist auch gut so, weil das gehört dazu, ja, und es wird auch immer so sein, dass Schiedsrichter Fehlentscheidungen treffen, die vielleicht auch mal ein Spiel entscheiden. Letzten Endes muss man aber nach dem Spiel mit den Schiedsrichtern vernünftig umgehen, man kann über Fehler diskutieren, aber es darf eben nie auf eine persönlich beleidigende, ich will gar nicht von gewalttätig, weil das ist sowieso das absolute No-Go. Aber auf diese Ebene darf es eben nicht rutschen. Und das ist einfach das, was wir erwarten.
Wenn sich das nicht ändert, wäre ein Streik, den du vor uns gesagt hast, da denken wir gar nicht über nach und da wollen wir auch nicht hin, wäre ein Streik, wie es das schon mal in anderen oder in einzelnen Bundesländern oder Bereichen gegeben hat, ein denkbares Mittel oder spielt das überhaupt keine Rolle?
Ich glaube nicht, dass es ein Mittel ist, weil was wird es uns bringen? Ja, also Druck erzeugt immer Gegendruck. So, wir wollen aber keinen Gegendruck erzeugen. So, was würde denn passieren, wenn wir jetzt ein Wochenende sagen, okay, jetzt kommen alle Schiedsrichter nicht zu den Spielen? Okay, dann das wäre der Aufschrei wäre groß. Was wäre denn aber an dem Wochenende drauf? An dem Wochenende drauf hättest du dann die Zuschauer an den Plätzen, die dann schreien, so jetzt, es kommen ja die schlimmsten Sprüche, ich will das gar nicht alles, und jetzt kommt der wieder, der letztes Wochenende sich hier feiern lassen hat, weil er nicht da war und jetzt kommt er aber und jetzt machen wir es ihm besonders schwer und das bringt uns allen nichts. Ja, man sieht es im öffentlichen Leben, was passiert, wenn Streiks sind, ob es von der Lufthansa über die Post bis hin zu Lehrern, es gibt nur Ärger und Stress, was das angeht. Ja, deswegen glauben wir, dass ein Streik nicht die sinnvolle Variante ist, um Probleme zu lösen, weil wir damit nur noch mehr Öl ins Feuer gießen würden. Und es würde die Situation nicht ändern. Deswegen eher ein langfristiger Prozess, der sicherlich dauert, der nicht von heute auf morgen abgeschlossen sein wird, aber der vor allen Dingen über Kommunikation, über Toleranz, über Respekt, das ist die deutlich wertvollere Waffe, die wir haben und nicht ein Wochenende einfach nicht kommen und am nächsten Wochenende dann so weitermachen, als wäre nichts gewesen.
Ja. Habt ihr auch Verbesserungspotenzial in der Kommunikation von euch, also den Schiedsrichterinnen erhoben? Also mir fällt halt auf, dass rund um die Regeln, die es sich ja auch tatsächlich viel Anlass für Diskussionen geben, du hast das Handspiel beispielsweise gebracht, wo es ja auch immer wieder Regeländerungen gab, die selbst Schiedsrichter schwer erklären konnten und was immer wieder für Diskussionen, dass da, ich sag mal, seitens der Verbände und der Schiedsrichter selbst relativ oder der Organisation kaum eine Kommunikation nach außen findet. Oft haben das verbandsexterne Vertreter übernommen. Es gibt den wunderbaren Podcast Colinas Erben, die wirklich sachlich die Regelung erklärt haben, die auch an kritischen Szenen in der Bundesliga dann die jeweiligen Regeln erklärt haben und da beim Hörer und der Hörerin auch ein Verständnis für diese schwierige Entscheidung und den Blickwinkel des Schiedsrichters gewonnen haben. Ich finde, wenn ich auf die Verbandseite gucke, da gibt's halt immer wieder diese Spielergebnisse, da wird auch ehrenamtliches Engagement gewürdigt. Aber ich sag mal, so neue Regeln auch so erklärt, dass wir auch die Zuschauer mitnehmen, dass die eben den ein oder anderen unvernünftigen Zwischenrufer dann auch aufklären, sagen, nee, du bist derjenige, der hier die Regel überhaupt nicht verstanden. Das finde ich immer so ein bisschen schade, das kommt immer ein bisschen kurz. Hätten wir dort nicht auch Verbesserungspotenzial? Das hat natürlich nichts, also es kann keine Antwort auf die Gewalt sein, aber in der Kommunikation, glaube ich, habe ich manchmal das Gefühl, dass seitens der Schiedsrichter noch ein wenig Optimierungspotenzial ist.
Also ich glaube, das hat sich seit kurzem auch schon ein bisschen geändert, gerade wenn man da wirklich mal in den Profibereich reinschaut. Also es hat vor 3-4 Jahren noch, hat es das nicht gegeben, dass im Prinzip fast nach jedem Spiel der Schiedsrichter sich wirklich vor die Kameras stellt, Situationen auswertet, ja, und wenn man das jetzt, die Entwicklung der letzten Saison, dieser Saison sieht, da hat sich schon viel getan. Also gerade auch die Bundesliga-Schiedsrichter stellen sich mittlerweile ja fast nach jedem Bundesligaspiel hin und sagen wirklich, hey, okay, zum Beispiel Frankfurt gegen Dortmund, letztes Wochenende stand der Schiedsrichter auch, da hat gesagt, pass auf, klare Fehlentscheidung wären Elfmeter gewesen. Ja, die Entwicklung finde ich schon gut und ich glaube, die Entwicklung ist wichtig, weil sie natürlich auch das Verständnis für die Schiedsrichter erhöht, weil es auch zeigt, dass das auch alles nur Menschen sind, die aber eben auch fähig sind, Fehler einzugestehen. Ja, und da muss natürlich auch jeder Schiedsrichter bei sich selbst anfangen, muss auch da überlegen, wie tritt er auf den Sportplätzen auf. Nochmal, das ist ganz wichtig, kein Auftreten von irgendjemandem, sei es Schiedsrichter oder Spieler, ist eine Rechtfertigung für Gewalt oder Beleidigung. Das ist ganz, ganz wichtig, das nochmal herauszustellen. Nichtsdestotrotz sind aber auch wir Schiedsrichter immer dazu aufgerufen, selbstkritisch an Dinge heranzugehen, nach einem Spiel auch mit Trainern ordentlich zu sprechen, mit Spielern ordentlich zu reden, Entscheidungen zu erklären, warum habe ich sie so und so getroffen. Wir haben keinen Videobeweis, wir haben kein Videomaterial auf den Amateurspielplätzen, wo wir am Ende sagen können, hey, das war so und so, ja, hier, guckt es euch an. Sondern wir müssen einfach auch immer aus der Subjektivität der Ereignisse entscheiden. Und wenn man einfach selber offen bestimmt freundlich, aber nie arrogant den seinen Mitmenschen das erklärt als Schiedsrichter, dann hat man schon viel, viel gewonnen und dann erhält man auch dieses gewünschte Verständnis.
Letzte Frage zu dem Thema Schiedsrichter. Kürzlich in der Verbandsliga hatten alle drei Schiedsrichter so ein Headset. Ist das jetzt üblich in der Verbandsliga?
Ja, was heißt üblich? Es ist also normalerweise auf dem Bereich bis zur Verbandsliga pfeift man eigentlich ohne Headset. Viele Schiedsrichter nutzen das tatsächlich wirklich im überregionalen Bereich, ab Oberliga, Regionalliga, wo das Headset einfach eine super Unterstützung ist für den Schiedsrichter. Man kann im Spiel viel sich austauschen über die eine oder andere Szene, wo man eben sonst einfach allein gelassen wird, ja, als Schiedsrichter, und so kannst du dich austauschen. Im normalen Amateurbereich ist es aber eher ungewöhnlich.
Und das finanzieren dann die Schiedsrichter etwa selbst?
In unserem Amateurbereich muss man sich sowas selbst finanzieren, ja.
Gut, jetzt wollen wir aber diesen Podcast rund um die Schiedsrichterei irgendwie positiv zu Ende bringen. Vielleicht kannst du nochmal für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sagen, ich will das jetzt nochmal sagen, warum das Schießen das schönste Hobby ist, was du dir vorstellen kannst, warum es sich lohnt, Schiedsrichterin bzw. Schiedsrichter zu werden und zu wem ich jetzt gehen muss, wenn ich es werden will.
Ja, also es gibt natürlich ganz, ganz viele Punkte. Als erstes ist es natürlich so, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, da sind wir uns ja alle einig. Das heißt also, man ist ein Teil des Sports, man hat Verantwortung, es ist eine unheimliche soziale Schule, die Schiedsrichterei. Das heißt, man nimmt für sein ganzes Leben Dinge mit, man lernt früh Verantwortung zu tragen, man lernt Entscheidungen zu treffen, diese auch zu verantworten im Nachhinein. Das heißt also, sowohl privat als auch für den beruflichen Weg ist das natürlich eine unheimliche Bereicherung. Man ist an der frischen Luft, man treibt Sport. Man hat auch als Schiedsrichter, und so ehrlich muss man auch sein, man hat als Schiedsrichter viel schneller die Chance auf Karriere als Fußballer. Ja, das ist ein einfaches Rechenbeispiel, wie viele Fußballer gibt es, wie viele Schiedsrichter gibt es. Letzten Endes braucht es aber trotzdem für jedes Spiel einen Schiedsrichter. Das heißt also, ist man als Schiedsrichter engagiert, motiviert und immer auch am Ball, im wahrsten Sinne des Wortes, kann man relativ schnell auch in Ligen aufsteigen, hat natürlich dann auch Erfolgserlebnisse, kann früh dann auch in höheren Ligen pfeifen. Also das sind sicherlich alles Argumente, die dazugehören für den, der aufs Geld guckt. Wie gesagt, es gibt die kleine Aufwandsentschädigung, aber das soll sicherlich nicht das Hauptargument sein. Und so ist dieses ganze Hobby Schiedsrichterei, was natürlich am Ende ist es auch eine große Mannschaft. Man hat jedes Wochenende, ist man mit seinen Kollegen, wenn man im Assistententrio unterwegs ist, ist man auf den Sportplätzen unterwegs, man verbringt Zeit davor und danach. Teilweise mehr als Spieler, ja, und also es ist einfach auch eine tolle Gemeinschaft, in der man dann zusammenlebt, und also ich kann es natürlich logischerweise nur empfehlen. Wenden kann man sich immer an seinen eigenen Verein erstmal, man muss gar nicht den großen Schritt zum Fußballausschuss gehen, man kann immer, und wenn es der eigene Fußballtrainer, wenn es der eigene Präsident ist, der eigene, vielleicht auch, jeder kennt auch Schiedsrichter in seinem eigenen Verein, kann sagen, hey, ich habe da Bock drauf, wo kann ich mich melden, wann ist der nächste Lehrgang, dann findet man die Infos wirklich ganz, ganz schnell, oder man findet es auch jederzeit natürlich beim Kreisschiedsrichterausschuss, beim Lehrwart, beim Kreisschiedsrichterobmann. Also Wege gibt es viele. Wenn man das möchte, dann kann man es relativ zügig, die Infos bekommen.
Und wer sich so ein wenig im Netz informieren will, ich kann sehr den Podcast Colinas Erben empfehlen. Ihr Twitter-Profil haben sie zwar abgeschalten, weil es nach einer Elfmeterentscheidung in einem Bundesligaspiel viel hitzige Diskussionen gab und man dann gesagt hat, also das halten wir hier einfach nicht mehr aus, weil das teilweise dann unter der Gürtellinie war. Aber der Podcast erscheint nicht so häufig, aber ist von außerordentlich hoher Qualität. Colinas Erben findet ihr in jedem Podcatcher. Und was hast du noch so für Quellen, wo ich mich vielleicht im Netz belesen kann, so über die Schiedsrichterei?
Ach du, da gibt's viel. Es gibt die offiziellen Quellen über den DFB. Man kann sich aber auch über Social Media, gibt es hunderte von Schiedsrichterseiten, Schiedsrichtergruppen. Jeder eigene Schiedsrichterausschuss hat mittlerweile seinen eigenen Online-Auftritt. Also da gibt es, der Quellen gibt es da viele.
Gibt es so eine Art Schiedsrichterzeitung? Oder die ist aber dann wahrscheinlich sehr speziell, oder?
Genau, es gibt eine Schiedsrichterzeitung, wird vom DFB herausgebracht. Die ist von Schiedsrichter für die Schiedsrichter. Es sind aber auch Themen drin, die jedermann interessiert. Aber klar, da geht es schon wirklich um die Materie an sich. Aber trotzdem, jeder Fußballinteressierte kann die einlesen online, kann die aber auch noch in guter alter Printversion auch selbst lesen.
Martin, ich sage ganz herzlichen Dank erstens für dein Engagement als Schiedsrichter. Danke für den offenen Brief, der so ein bisschen aufgerüttelt hat. Und jetzt bleibt die Hoffnung, dass Vereine merken, hier müssen sie etwas tun, denn ohne Schiedsrichter wird es kein Fußball geben.
Danke dir, vielen Dank.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.